Ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich in so Gottesdiensten bin, einfach so mitzuspüren und zu schauen, wie bereitet der Heilige Geist uns vor, wie zieht er den Faden durch den Gottesdienst und wohin nimmt er unsere Gedanken mit. Und da gehört das Vorprogramm immer dazu. Wenn man sich so vorbereitet auf den Gottesdienst, hat es ja so unterschiedliche Komponenten. Da werden Lieder geübt, da überlegt sich der Moderator irgendwas, da gibt es die Predigt und manchmal weiß man so inhaltlich nicht so genau voneinander, was kommt denn jetzt wie. Und trotzdem ist es immer wieder schön und erstaunlich zu sehen, dass da noch einer am Programm mitstrickt und eine Botschaft hineinlegt. Und ich habe so auf die Dinge, die schon passiert sind, geachtet und habe das, was mich berührt hat oder mich mit hineingenommen hat und auf den Weg gebracht hat, auch zu meiner eigenen Predigt dann hin, weil ich in deiner Hand bin, wurde uns zugesungen, das sind immer so Auszüge aus den Liedern, trau ich dir alles zu. Was für eine Bekenntnis, Sache, Herausforderung, Frage, ich trau dir alles zu, weil ich in deiner Hand bin, sich dessen bewusst zu machen, dass das so ist. Im Alltag ist es oft schwer, wenn die Dinge anders laufen. Und ihr werdet das wahrscheinlich so wie ich auch kennen, dass so das Leben dann doch schon manchmal so Schnörkel und Haken schlägt, wo man denkt, wie ordne ich das jetzt in mein Leben ein? Wie soll das gehen? Und wo ist Gott? Und warum passiert sowas? Und in diesen Momenten ist es eine große Herausforderung, sich zu besinnen. Ich traue dir alles zu, ich bin ja in deiner Hand, auch wenn ich gerade nichts verstehe. Gesegnet ist der Mann, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Also wer gesegnet sein will, baut sein Haus auf den Herrn, ist ja hier der Inhalt dieser Sache und dessen Zuversicht der Herr ist. Es ist herausfordernd im Alltag, das wird mein Bibeltext auch zeigen, genau das, wenn es so drauf ankommt, auch durchzuhalten oder vor Augen zu haben oder daran festzuhalten. Und daher dieses Gebet, gründe mich ganz tief in dir, denn du bist genug für mich, war das Lied, das wir eben gesungen haben. Und ich erhebe dich dafür und gründe mich ganz tief. Und das ist auch mein Gebet immer wieder. Herr, gründe mich so tief, dass ich dann, wenn es darauf ankommt, mich daran festhalten kann und nicht verrutsche. Jetzt haben wir eine biblische Geschichte aus dem Johannesevangelium heute, die ich mit euch zusammen anschauen würde. Und ich bitte gleich um Entschuldigung, wenn ich so in der Du-Form bleibe und vielleicht mancher da sitzt und denkt, was ist das für eine Frechheit, ich kenne ihn ja gar nicht. Aber wir sind ja auch Familie und sind unter uns und viele kenne ich per Du, die anderen nicht. Und das soll keine Unhöflichkeitsform sein, sondern nur eine einfachere Gebrauchsanwendung in den Redewendungen. Also Johannes Kapitel 4, den Text werden wir gleich hier auch sehen können, den ich heute mit uns betrachten will. Und ich gehe da Schritt für Schritt durch diesen Text durch und er kann gerne so da an der Wand bleiben. Hier haben wir eine Herausforderung. Ein Mann, ein Vater, stellt fest, sieht, beobachtet, dass es ein großes Problem in seiner Familie gibt. Sein Sohn ist krank geworden. Er hat Not. Und ich nehme an, dass es so war, dass er alles versucht hat und natürlich selbstverständlich einbezogen der Mutter und all dem, dem Kind zu helfen. Was kann man machen? Ruh dich aus, trink was, Wadenwickel oder so, ne? Wenn das Fieber hochsteigt und die Eltern merken, es ist bedrohlich, es ist gefährlich, wir kriegen es nicht in den Griff. Ein großes Problem entsteht. Und die Überlegung, was kann man jetzt machen? Und dann passiert hier das einzig Richtige, was in so einem Moment, und dafür werden wir auch erzogen und geprägt, bete, rede mit Gott, geh zu Gott. Und jetzt erinnert sich dieser Vater und sagt, da gibt es ja diesen Jesus, der zurzeit hier rumläuft und er ist gerade wieder in Kana angekommen. Und in Kana hat er ja vorher ein großes Wunder vollbracht gehabt. Beim letzten Besuch, als er da war, dann auf der Hochzeit und als der Wein ausging, dann hat er aus Wasser Wein gemacht, damit die Feierlichkeiten fröhlich auch weiterlaufen können. Und das hat sich sowas von rumgesprochen. Die Leute haben alle davon geredet. Wow, habt ihr schon gehört, was da passiert ist? Der hat tatsächlich aus Wasser, ohne Wenn und Aber, Wein gemacht. Und alle Welt war begeistert, was dieser Jesus alles kann. Er kann Dinge machen, die einem Menschen nicht zugänglich sind. Und so ist dieser Vater auch logischerweise, konsequenterweise auf die Idee gekommen, wenn er aus Wasser Wein machen kann, dann kann er bestimmt auch aus einem kranken Jungen einen Gesunden machen. Das ist eine völlig logische Schlussfolgerung. Und jetzt läuft er dahin mit seiner Vorstellung, ich gehe hin, ich hole Jesus, er kommt zu mir, der macht irgendwas, was auch immer, berührt meinen Sohn, kümmert sich um ihn, macht eine Diagnose, macht eine Handauflegung oder, also welche Vorstellung er hier genau hatte, wird nicht gesagt, aber er hatte eine. Jesus, du musst mit mir mitkommen. Und er läuft dahin nach, von Kapernaum nach Kana und das ist echt auch ein Aufwand. Das war kein Taxi, keine Zugverbindung, sondern ich nehme mal an, dass er so ziemlich zu Fuß diese Strecke hinter sich bringen musste. Und das waren so vielleicht 30 Kilometer voneinander entfernt, die er zu überwinden hatte. Es ist schon eine Herausforderung, wenn du ein sterbendes Kind zu Hause hast und noch nicht mal ein Handy in die Tasche einpacken kannst, um informiert zu bleiben, was da so abgeht, und dann losläufst auf so einer Strecke, um Hilfe zu holen, in der großen, großen Hoffnung, dass diese Hilfe nicht zu spät kommt. Und ja, er kommt dahin mit seiner Idee, ich habe ein Problem und das könnte die Lösung sein. Und jetzt steht er vor Jesus, er findet ihn auch gleich da und sagt zu Jesus, als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile. Denn er lag im Sterben. Eine dramatische Situation. Und er macht das einzig Richtige hier, was er tun kann. Und ich bin dann darüber gestolpert auf die Reaktion von Jesus. Da kommt ein Vater voller Not, eine Mutter zu Hause, die beim Kind ist, lese ich hier jetzt mal einfach hinein, und auch voller Not und Sorge und macht und tut. Und die sagen, Herr, hilf! Herr, hilf, ich bin in Not, komm zu mir und mach etwas. Ich habe verstanden, dass du die Macht hast, solche Dinge zu bewirken. Jetzt komm mit mir mit. Und ich finde, es steckt ein großer Glaube hinter diesem Versuch, so 30 Kilometer irgendwo hinzulaufen, im Vertrauen, dass das die Lösung sein kann und dass hier jemand ist, der das machen kann. Und er traut das Jesus zu. Und ein Gedanke, den wir hier festhalten können, er kann. Vertraue seiner Macht. Und er macht das einzig Richtige. Nur kommt Jesus jetzt hier nicht mit, sondern macht eine Antwort. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Wie passt das jetzt da hinein? Jetzt kommt jemand voller Tränen und sagt, komm schnell, da stirbt einer draußen. Und dann kommt so eine allgemeine Antwort, ihr glaubt ja gar nicht, wenn ihr Zeichen und Wunder sieht. Der arme Vater hat hier überhaupt keinen Nerv dafür, für irgendwelche theologischen Vertiefungen und um Dinge zu verstehen und das zu erörtern und sagen, jetzt gib mir mal ein Seminar, ich will es begreifen, sondern keine Zeit. Das Kind stirbt und er wiederholt nur seine Bitte, mag ja alles sein, was du sagst, aber komm, hilf meinem Sohn. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Was geht hier ab? Was passiert hier? Das einzig Richtige, was dieser Vater machen kann in dieser so großen Not und in seiner Verzweiflung. Und dann antwortet Gott so ganz anders. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich sowas spüren lässt. Wir haben 10 Jahre keine Kinder bekommen. Und als wir dann dachten, wahrscheinlich bleiben wir ohne Kinder, was machen wir jetzt mit der gewonnenen Zeit? Adoptieren wir oder wie? Was ist unser Weg? Was ist unser Leben denn jetzt? Dann bekamen wir doch ein Kind. Meine Frau wurde schwanger und dann kam der Tag der Geburt und wir haben, wie das so Eltern geht, da riesig hingefiebert und uns gefreut und dann waren wir da. Ich war den ganzen Tag im Krankenhaus und das Kind war geboren, ist auf meinem Arm und das macht ja eine Freude sondergleichen. Da hast du dein Baby, dein Sohn in den Armen, endlich ist er da. Und wir waren beide erschöpft und ich musste auch noch arbeiten an dem Tag. Ich war in einem Gästebetrieb beschäftigt und da waren Gäste da und konnten nicht alleingelassen werden. Und so habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich fahre jetzt nach Hause, ich muss noch einiges erledigen. Du ruhst dich jetzt ja auch aus, jetzt haben wir es ja alles überstanden, alles geschafft und ich komme abends nach der Arbeit wieder hierhin. Und dann sind wir halt wieder zusammen. Dann habe ich meine Arbeit gemacht und als ich dann fertig war, das ging schon so, war schon 9 Uhr abends und dann war ich auch müde geworden und ich dachte, vielleicht ist das gar nicht klug, jetzt ins Krankenhaus zu fahren. Ich rufe an, hinterlasse eine Nachricht, wenn meine Frau nicht schläft, wenn sie mich braucht, dann komme ich. Aber wenn sie mich braucht, dann komme ich und wenn nicht, wenn sie ruhen will, dann lassen wir es so, weil ich bin müde, sie ist müde, die Nacht ist vor uns, dann sehen wir uns am nächsten Tag. Naja, Handys gab es ja nicht, also rufe ich an und habe nur die Bettnachbarin angetroffen und sie sagt, ihre Frau ist gerade nicht im Zimmer und ich sage, können Sie ihr eine Nachricht hinterlassen, dass sie sich dann meldet, wenn ich kommen soll, ansonsten gehe ich jetzt ins Bett und so, ne, und gute Nacht. 10 Minuten später klingelt das Telefon. Meine Frau ist dran. Okay, die hat jetzt die Nachricht bekommen und will mir Bescheid sagen. Ihre erste Frage angespannt, wo bleibst du denn? Du wolltest doch kommen. Und ich sage, hast du meine Nachricht nicht bekommen? Ich komme gerne, aber ich habe gedacht, vielleicht willst du schlafen. Und sie sagt, ich schlafe nicht, unser Kind stirbt. Und dann hat es in mir alles umgedreht. Ich sage, ich komme, ich bin gleich bei dir, das stehen wir zusammen durch. Und bin aus dem Bett geflogen ins Auto und hatte so gut 10 Kilometer zu fahren. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich diese Strecke geschafft habe, wie ich die Ampeln gesehen habe oder nicht gesehen habe. Ich bin nur gefahren. Und in mir schrie alles. Kann das denn sein? Kann das denn sein? Herr, nur einen Tag, wir haben so lange drauf gewartet, und nur einen Tag, und das soll jetzt schon das Ende sein, das halte ich nicht aus. Hilf, mach, rette. Und es drehte sich alles in mir in dieser Not, und ich habe nur gehofft, schaffe ich es noch, schaffe ich es nicht, und wird das überleben, wird das nicht überleben. Und dann merkte ich, dass ich auf dieser Strecke auch kapitulieren musste. Dann habe ich irgendwann gesagt, aber Herr, hilf mir, das ernst zu meinen. Hilf mir, das zu tragen und auch dahinter zu stehen, was ich dir jetzt sagen will. Wenn du glaubst, dass es besser ist, mein Kind ist wieder bei dir, so schnell, erlaube ich's. Aber lass mich nicht los. Hilfst du uns, das auszuhalten, dass, wenn das wirklich so dein Plan soll. Aber wenn es einen Weg gibt, wir würden das Kind so gern behalten. Und ich bin angeflitzt ins Krankenhaus, die Treppe rauf, Intensivstation. Das Kindchen lag im Kasten da und es atmete, es lebte. Der Herr hat es auch leben lassen. Das ist das Kindchen, das heute oder jetzt 30 Jahre alt ist. Was wir dann noch nicht wussten, ist, dass er uns ein behindertes Kind anvertraut hat. Und ich war später über diese Erfahrung sehr froh, dass ich dieses Kind ihm so loslassen konnte, ihm abgeben konnte. Dein Wille geschehe, aber lass mich nicht fallen, weil dann habe ich ewig das Gefühl gehabt, also all die Jahre oder wir beide auch, Gott hat uns das Kind ganz bewusst überlassen und er weiß, was er macht. Und es war so sein Plan und er hat uns sehr, sehr gesegnet mit diesem Kind auch. Also in dieser Not, das Einzige, was man tun kann, und das war ja mein Gebet auch, Gott, rette, hilf meinem Sohn, greif ein, mach es heile, was da nicht richtig läuft oder was da kaputt ist und so. So ist auch dieser Vater unterwegs, mit, denke ich, mit nichts weniger aufgeregt und nichts weniger angespannt. Er verliert seinen Sohn zu Hause und bekommt jetzt so eine Antwort hier präsentiert. Und ich kann das sehr nachvollziehen, dass er das einfach nur wiederholt hat, seine Bitte. Und das darf unser Flehen in der Not auch sein. Lieber Gott, ich habe jetzt keine Kraft für links und rechts zu verstehen. Hilf, hilf, halt mich fest, mach was. Warum sagt er das? Einmal kommt er uns mit Zeichen und Wundern entgegen, weil wir tatsächlich darauf angewiesen sind. Und wir sehnen uns danach und strecken uns danach aus. Was hat Gott gemacht? Was kann er alles? Und dann reden wir über Gebetserhörungen und ich habe gebetet. Und dann ist das und das passiert und genau wie ich wollte. Und er hat es gemacht und freuen uns sehr darüber. Aber hier geht es tiefer. Schon vorher im Johannesevangelium spricht Jesus diese Problematik an. Und er sagt, ihr folgt mir so gerne, weil ihr wisst, was ich alles kann. Weil ihr Profit draus schlagen könnt. Weil ihr mich braucht, damit das passiert, was ihr euch fürs Leben vorstellt. Aber ich wünsche mir so gerne, dass ihr mir folgt, weil ihr begreift und tief verwurzelt seid in mir. Deswegen, weil ihr wisst, wer ich bin. Egal, was ich kann alles, aber ich will, dass ihr das tut. Und jetzt steht dieser Vater hier davor und ist am Lernen. Also er glaubte in einer Überzeugung, Jesus hat die Möglichkeit, mir zu helfen. Und er rennt dahin. Glaub an seine Macht, vertrau seiner Macht, denn er kann. Und jetzt, als er seine Bitte wiederholt hat, dann steht es da, Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und dann heißt es, der Mann glaubte und ging hin. Ein großes Aha-Erlebnis. Er kam mit der Vorstellung, ich habe eine Not, Jesus, und du musst auf die und die Weise musst du das beheben, klären, helfen. Er hat genau eine Vorstellung gehabt, wie Jesus eingreifen soll, auf welcher Weise er die Veränderung herbeiführen soll. Und jetzt öffnet Jesus ihm plötzlich hier eine Weisheit, er sagt, ich habe viele Möglichkeiten. Du bist so überzeugt, dass ich mitkommen muss, um zu helfen, aber ich kann auch ganz anders. Ich habe viele Methoden, ich habe viele Wege, wie ich das machen kann. Und der Mann glaubt, auf einmal versteht er hier, Gott sieht meine Situation, ich kann seinem Wort vertrauen, ich glaube, was er sagt. Ich glaube, dass es mehrere Wege gibt oder auch andere Wege gibt oder auch andere Entwicklungen geben kann, als wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist schon mal ein Riesengewinn, wenn man loslassen kann in seiner Not und nicht festhält, so und so muss es ausgehen, weil wir haben so vieles nicht im Griff. Und wir haben ja vorhin schon gehört und gesehen, gründe mich deswegen tief in dir, weil du bist genug für mich. Da kann ich überleben, egal wie es ausgeht oder egal wie du dann das Leben mit mir schreibst. Und so geht er nach Hause und muss vom Glauben zum Schauen gelangen und hat wieder eine spannende Strecke. Er sieht ja sein Kind nicht. Er sagt doch nicht, Moment mal, hast du gut gesagt, da will ich erstmal, ich rufe mal erstmal meine Frau an und so, ja, hast recht, ihm geht's besser, jetzt gehe ich. Ne? Ansonsten gehe ich nicht, ich bleibe hier, bis du wirklich was machst. Er muss sich voll und ganz darauf verlassen, was Jesus gesagt hat. Und das ist hier so die zweite Empfehlung, vertraue seinem Wort. Er sieht und er hat viel mehr gesehen. Er hat viel mehr gesehen als dieser Vater in diesem Moment. Der Vater hat die Not mit seinem Sohn. Und das Wunderbare hier ist, er steht vor Jesus und Jesus sieht auch die Not im Herzen des Vaters. Er macht nicht einfach genau wie du willst und geh, dein Sohn ist gesund, sondern er lässt den Vater zappeln. Er nimmt ihn mit in einen Prozess, in eine Schule und sagt, ich weiß, wo dein Herz hängt. Ich weiß, wo das Herz der Menschen, die das alles hier miterleben, hängt. Und sie glauben und folgen mir, weil sie eben so begeistert davon sind, was ich alles kann. Aber ich möchte etwas verdeutlichen. Es ist mehr. Ich bin der Herr. Ich bin der Chef. Ich weiß, was ich tue. Ich möchte es so gerne sein, weil ich sehe sowohl die Probleme deiner Söhne wie auch deine eigenen und wie alles so zusammenhängt und ich kann an allen Fronten helfen. Und der Mann muss laufen und nach Hause und um zu erfahren, ist es alles so. Aber er glaubt, sein Glaube verändert sich. Das ist, was man auch Wachstum nennen kann oder Heilung nennen kann oder wie auch immer. Er glaubt, dass Jesus alles kann. Und jetzt glaubt er noch an eine andere Kategorie und geht, ich kann mich auf sein Wort verlassen. Er hat etwas verstanden. Jesus hat viele Methoden. Und dafür dienen solche Schulen und auch solche harten Zeiten, weil darin so viel Gewinn stecken kann, wenn wir uns nicht auf die Schiene begeben, zu verbittern, zuzumachen und zu sagen, entweder machst du, wie ich will, oder ich will mit dir nichts zu tun haben. Wir haben 6 Jahre später ein zweites Kind bekommen, als wir wieder dachten, naja, beim Einzelkind, so war auch nicht der Plan, aber wir waren schon für das eine sehr dankbar. Und als wir dann wieder angefangen haben zu überlegen, nehmen wir noch irgendein Kind in die Pflege oder wie machen wir das, bekamen wir ein zweites Kind. Dieses Kind, gesundes Kind und wächst heran, eigentlich auch nicht ganz gesund, es ist ohne Schilddrüse geboren, aber heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, das wird ja sofort nach der Geburt, wird jedes Baby untersucht und dann wird das medikamentös abgefangen und dann ist die Entwicklung auch gesichert, auch wenn nicht so ideal läuft, wie wenn der Körper ganz natürlich die Gesundheit in sich hat. Und dann war ich so froh darüber, also wir, wenn ich sage, meine ich natürlich immer uns alle, meine Frau genauso mit, ein Kind und das macht Freude und entwickelt sich und geht zur Schule und kann alles und da hängt man sein Herz auch so hinein, oh, einer ist gesund, wunderbar, alles klappt. Und als er 12 war, kommt meine Frau mit ihm nach Hause vom Arzt und ich war gerade am Telefonieren, so Momente prägen sich ja sehr stark ein. Und sagt, unser Sohn hat Krebs, bösartig. Und dann bin ich wie ein Stück Holz geworden. Ich habe gemerkt, alles verlässt mich. Ich wusste nicht links, nicht rechts, gar nichts. Das Leben war raus und ich dachte, auch das noch. Wie denn jetzt? Das ist zu viel. Das geht nicht. Und, aber das Leben muss ja weitergehen. Und dann habe ich gedacht, ich schaffe das nicht. Ich halte das nicht aus. Woran soll ich mich jetzt festhalten? Alles geht kaputt, alles... Und wenn man Krebs hört, das hört sich ja immer grausig an. Das ist so wie der Anfang vom Ende. Und in mir entstanden so große Kämpfe, die mich so gerüttelt und geschüttelt haben, damit umzugehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brichst du jetzt mal zusammen. Dann wirst du mal schlapp. Zu viel ist zu viel. Und auf der anderen Seite wusste ich und schrie es in mir, du hast keine Möglichkeit zusammenzubrechen. Dein Sohn braucht einen starken Vater, deine Frau braucht einen Mann. Du kannst jetzt nicht schlapp machen, du musst da durchmarschieren durch diese Situation. Und so habe ich dann mit aller Kraft, die übrig blieb, einfach funktioniert. Arzttermine, OP und was alles so dann so anstand und trotzdem innerlich tot. Leer. Ich konnte da nicht mehr andocken an Emotionen, an Freude, an Freiheit und es schrie und schrie in mir. Und dann habe ich eines Tages auch wieder so im Gebet vor Gott und habe gesagt, mach was, ich muss arbeiten, Leute kommen zu mir, ich habe Seminare zu halten und bin selber gerade so tot, wie soll ich vom Leben reden? Ich krieg das nicht hin, berühre mich, mach irgendwas, tu irgendwas. Du weißt, was du machen kannst, egal welches Wunder und so, aber schenk mir Leben, gib mir Leben. Und dann meldet sich Gott bei mir, Gott redet ja auch zu uns, so in unseren Gedanken und erinnert mich genau an diese Geschichte und sagt, Hans, du predigst doch über diesen Text. Und du machst den Leuten Mut und sagst, lass Gott Chef sein. der Geschichte. Er weiß, um was es geht. Er weiß, was der Vater braucht, was der Sohn braucht. Er hat alles im Blick. Darf ich Chef deiner Geschichte sein? Dann habe ich einen ordentlichen Schreck gekriegt. Und ich habe gedacht, lieber Gott, wenn das heißt, dass du mir jetzt diesen Jungen nimmst, den zweiten, der erste ist behindert, der zweite war ja so die Versicherung, was man da alle so reinlegt, ohne es zu merken. Da ist einer, der wird sich um den Bruder kümmern, wenn wir nicht mehr können. Da kriegen wir vielleicht doch noch Enkel und da wird doch noch etwas Normales. Und man legt ja so viel rein, was man eigentlich gar nicht soll als Eltern. Die Kinder haben ihr Leben und Gott hat die Geschichte. Aber trotzdem hängt da so viel rein und alles wackelt. Und das alles soll jetzt weg. Das alles soll ich in Frage stellen, das alles soll ich loslassen. Und ich habe gesagt, lieber Gott, wenn du den Plan hast, mir das Kind zu nehmen, dann kann ich das jetzt nicht so einfach sagen, du darfst. Weil diese Methode, weiß ich gar nicht, wie ich sie aushalten soll, das ist zu viel. Und er ließ mich zappeln, wie hier diesen Vater auch. Und es arbeitete in mir und dann dachte ich, kam ich zu dem Entschluss und habe gesagt, doch, lieber Gott, ich verstehe. Ich habe doch überhaupt keine andere Chance. Was kann ich denn machen? Ich kann doch gar nichts machen. Ich kann das Skalpell nicht in die Hand nehmen und selber reparieren. Ich kann dem Leben keinen Tag dazu machen. Ich kann gar nichts. Ich bin sowas von hilflos. Ich schicke mein Kind jeden Tag in die Schule und jeden Tag ist es Gefahren ausgesetzt. Und ich muss damit rechnen, was habe ich denn schon im Griff? Und in dem Moment fing es an, sich bei mir zu sortieren. Es ist ein Unterschied zwischen die Rolle Gottes für die Kinder zu übernehmen oder die Rolle des Vaters. Oder darf ich sagen, die Rolle der Mutter. Das auseinander zu klamüsern. Und ich habe gemerkt, dass ich so gerne über alles wachen will und auch die Dinge absichern will, beherrschen will, verantworten will, tragen will, die ich als Vater gar nicht kann. Meine Vaterrolle ist, das Kind zu begleiten, es stark zu machen, es zu schützen. Aber ich kann nicht über sein Leben bestimmen. Ich kann nicht dies oder das. Das muss ich Gott überlassen. Und in mir drehte das und dann bin ich irgendwann auch auf diesen Punkt gekommen. Also alles in diesem Prozess, wie viele Minuten oder Stunden das gedauert hat, vermag ich gar nicht zu sagen. Aber dann habe ich gesagt, doch, lieber Gott, ich erlaube dir, Chef meiner Geschichte zu sein. Ich habe ja überhaupt keine andere Wahl. Ich bin ja gut beraten. Gesegnet ist der Mann, der seine Zuversicht auf Gott setzt und nicht selber festhält und selber Gott spielen will. Du darfst es. Und wenn du meinst, dass du ihn zu dir nehmen musst, okay, du bist der Boss. Du siehst meine Sorge um meinen großen Sohn, den gebe ich dir auch, du wirst dich auch um ihn kümmern. Du siehst meine Träume und Wünsche, die dann dahin schwimmen. Alles lasse ich los, weil sonst kann ich ja nicht leben. Das ist ja gar nicht mein Job, das festzuhalten. Aber trag du mich, erfülle du mich, gib du mir Leben. Und ich merkte nach diesem Gebet, nach diesem Kampf, so wo ich genau das getan habe, du darfst machen, wie du willst. Erfüllte mich ein Leben. Wie so ein Eimer, der voll läuft, so fühlte ich mich in meinem Körper, dass Leben zurückkehrte und ich auf einmal lebendig wurde. Ich stand und habe gedacht, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, Hans. Entweder ist das jetzt echt und du lebst oder du bist gerade verrückt geworden. Weil ich konnte es nicht fassen, dass man in der Situation sich so fühlen kann. Und dann rüttelte ich an mir und schüttelte und prüfte und ich dachte, nee, verrückt scheine ich nicht geworden zu sein. Aber das Leben war echt, der Friede war echt, der eingezogen ist nach dieser Kapitulation. Ich will Vater dieser Kinder sein und du bist Gott dieser Kinder. Ich will meine Rolle entdecken und sortieren und sie brav machen und will nicht deine Aufgabe übernehmen und verrückt werden, wenn ich es nicht kann, weil das kann ich nicht. Und da hat Gott einen großen Frieden gegeben. Und ja, auch dieses Kind hat es überlebt, hat dann später noch einmal Krebs gehabt und hat viele Herausforderungen im Leben. Und es heißt immer wieder und jeden Tag neu, bewusst diese Entscheidung neu zu treffen. Du darfst Chef sein. auch wenn es so anders läuft, auch wenn ich das nicht verstehen kann, warum das so ist und warum hat mein Kind diese Probleme und jene Herausforderungen, die Glaubenskrisen, die der Kleine, ja, der Große jetzt ist ja schon kein Kleiner mehr, aber unser Kleiner so hat und was es alles mit ihm rüttelt und schüttelt und was er zu durchkämpfen hat, dass man sich so gerne anders vorstellt, du musst doch ganz in Gott verwurzelt sein und vertrauen und es gelingt ihm nicht, kann ich dann immer noch loslassen. Das ist mein großer, großer Vaterkampf. Wie zufrieden, wie beruhigt kann ich dann sein? Oh Gott, du wirst es machen. Ich hätte ihn so gerne schon gestern bekehrt, aber vielleicht machst du es erst morgen. Aber ich muss das aushalten und muss in der Zeit ein Vater sein und in meiner Vaterrolle bleiben. Dieser Mann läuft und er ist ja noch nicht so ganz durch mit dieser Geschichte und ist ganz gespannt, was finde ich zu Hause vor? Und hier sehe ich auch so eine gnädige Entwicklung, da kommen ihm seine Knechte entgegen. Was für wunderbare Leute. Die haben gewusst, wie aufregend das ist und dass sie ihm dringend, also jede Minute der Sorge ersparen müssen und laufen ihm entgegen und warten nicht, bis er zu Hause ankommt, um ihm dann zum Kaffee einzuladen und zu sagen, du kannst dich freuen, hier ist alles gut, sondern laufen ihm entgegen und sagen, wir wollten es dir sagen, mach dir keine Sorgen, dein Sohn lebt. Und dann sagt er, wann war das? Und wie auch immer sie es damals ausgerechnet haben, er sagt, das war ja genau die Stunde gestern. Ne, da merkt man, wie lange er gelaufen ist, als er gesagt hat, dein Kind lebt. Es ist genau in dem Moment, Gott spricht, Gott kann, Gott hat es im Griff, Gott hat die Macht, er ist zuverlässig. Und wenn er sagt und wenn er will, passiert es auch. Und dann steht es schon wieder da unten und er glaubte. Wo steht denn das da? Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass es ein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie sagten zu ihm, gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Und dann geht es hier eigentlich noch weiter. Ja, und er glaubte, genau. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause, das ist meine Schuld, ich habe die Verse falsch hingeschrieben, das hat nicht euer Techniker versiebt, das war ich, damit er ganz beruhigt sein kann. Ich erinnere mich, dass ich hingeschrieben habe 46 bis 52 und habe nicht nachgeguckt, dass es weitergeht. Treuer Knecht hat genauso gemacht. Und er glaubte, jetzt steigert sich sein Glaube wieder. Ne? Hier passiert etwas, wenn das hier so steht und er glaubt. Und ich denke, hier ist er genau dahinter gekommen. Ich habe es hier mit dem Sohn Gottes, mit Gott zu tun. Nicht nur mit jemand, der kann und ich frage ihn, weil er kann. Nicht nur jemand, der den Durchblick hat und alles sieht, sondern es ist ja er selbst, dem ich vertrauen kann. Ich hab's ja mit Gott zu tun. Ich hab's ja mit jemand zu tun, der genug für mich ist und auf mich Acht gibt und weiß, was ich brauche. Und alleine dieses Bekenntnis, dieses Zeugnis, ich weiß, an wen ich glaube. Jesus war das, Jesus kann's und so. Das hat die Leute so bewegt, dass sie gesagt haben, diesen Jesus will ich auch haben. Sein ganzes Haus macht eine Vorwärtsentwicklung zum Glauben hin. Und das ist so, dass Spannende an dieser Geschichte. Gott will Chef deiner Geschichte zu sein. Und es wird dir wesentlich leichter zu atmen sein, wenn du es ihm überlässt. Wenn du nicht daran festhältst, er muss es genauso machen, wie du es dir vorstellst. Unser Leben läuft manchmal so katastrophal anders in vielen Dingen, dann kann man verrückt werden. Oder man überlässt es ihm und sagt, du bist der Boss. Du kannst es machen, weil nur so kann ich das überleben. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte abschließen, wie man mit so einer Not, mit so Herausforderungen umgehen kann, ist die Geschichte mit Jakob und Esau damals, Altes Testament, die fällt mir so ein. Jakob ist auf dem Rückweg, um Esau zu begegnen und er hat auch riesen Bammel, weil er hat ja so viel Ärger gemacht, er hat seinen Bruder ja ums Erstgeburtrecht betrogen und er hat eine furchtbare Angst, dass er jetzt den Kopf abkriegt, ne, was er da alles so getrickst hat und den Vater um den Segen betrogen hat und all die Dinge, aber er will nach Hause, er weiß, wo er hingehört und dann trifft er unterwegs als es kurz vor diesem Treffen mit seinem Bruder ist und er so seine Familie aufgeteilt hat und so vieles organisiert hat, damit es nicht schief geht und dass nicht alle umkommen und so, geht er auf die andere Flussseite und bekommt nachts Besuch. Da kommt dieser Fremde, der mit ihm kämpft. Ihr erinnert euch an die Geschichte? Ja, der kämpft mit ihm die ganze Nacht. Und die kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Er kann weder zur Ruhe kommen, noch kann er schlafen. Und dann fängt das an, morgens zu werden. So, und dann sagt dieser Fremde, ich muss gehen, weil der Tag bricht an. Und dann macht Jakob etwas Erstaunliches. Vielleicht hätten wir gesagt, so in unserer Not, na, endlich, hättest du schon lange machen können. Endlich verschwindest du, lass mich in Ruhe, was will ich mit dir? Und Jakob sagt, ich habe doch nicht umsonst eine schlaflose Nacht gehabt. Ich habe doch nicht umsonst hier gekämpft und mich geprügelt und mich aufgeregt. Ich lasse doch diese Not nicht einfach so an mir vorbeigehen, ohne eine Lektion daraus zu lernen, ohne zu begreifen, wofür soll das gut sein oder was heißt das, wie gehe ich damit konstruktiv um. Er sagt zu diesem Menschen, der mit ihm gekämpft hat, wer auch immer das war, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das müssen wir sich überlegen. Da kommt Not und du kannst das jetzt mit deiner Not vergleichen, in der du steckst. Und kannst dir überlegen, wie dringend wünschst du dir, dass alles vorbei ist und alles beim Alten ist. Aber soll es wirklich alles beim Alten sein? Soll das alles umsonst sein? Ist das richtige Gebet? Gott, resette alles oder setzt das alles auf die Version von früher zurück? Das soll so sein wie damals? Oder will ich, wenn ich schon so leiden muss, auch gereift sein, vorankommen, etwas gelernt haben. Und er sagt zu dieser seiner Not, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich will den Gewinn. Ich will begreifen, was habe ich jetzt davon? Was liegt darin? Das kann doch nicht Zufall sein. Und wie sieht der Segen aus? Er kriegt eine geklatscht. Also nicht so ins Gesicht, sondern ein Hieb in die Hüfte. Und nimmt den Segen mit, dass er humpelt bis zum Ende des Lebens. Und das muss man sich vor Augen führen und begreifen. Er hat in dieser Nacht die totale Abhängigkeit gelernt. Nicht meine Trickserei, nicht meine Kraft, nicht meine Sportlichkeit, sondern du allein genügst mir und verwurzele mich tief in dir. Und dieses Gehumpele hat ihn immer daran erinnert, ich bin ganz und gar von Gott abhängig. Und ist so weitergegangen. Also, wenn du Leid hast und Durststrecken hast, ja, das ist schwer. Und da sind alle Tränen erlaubt und alle Sorgen erlaubt und alle Ängste erlaubt. Halte dich an dem Herrn und sag, segne mich. Hilf du mir zu verstehen, was mein Herz hieraus gewinnen kann und was du mir zu sagen hast. Und es ist immer ein Stück Freiheit auf der anderen Seite, wenn man solche Dinge verarbeitet hat und unter die Füße bekommen hat. Lass Jesus Chef deiner Geschichte sein. Er kann, er sieht und er weiß, was er macht und was er braucht. Amen.